Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen, Roland.
Und heute, ich sage jetzt mal nicht zugeschaltet aus dem schönen Hennef, sondern von einem schönen anderen Ort, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und heute haben wir wieder einen sehr illustren Gast, auch einen Wiederholungstäter. Ich heiße willkommen Dr. Patrick Adenauer. Einen schönen guten Morgen, Herr Adenauer.
Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Karl-Heinz.
Wir hatten ja letztes Jahr gesprochen über Nachhaltigkeit und die Bauwirtschaft und all diese Dinge. Und ich habe gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, letztes Jahr haben wir schon gedacht, das ist eine herausfordernde Zeit. Jetzt sind noch ein paar Aspekte dazugekommen, dazu gleich mehr. Karl-Heinz, wollen wir anfangen mit den Themen des Tages heute?
Ja, also wie immer, diese Woche bewegt uns natürlich auch noch der Krieg in der Ukraine. Es geht weiter. Wladimir Putin hat gestern in Moskau auf einer nicht ganz so großen wie erwarteten Militärparade, da wurden Flugzeuge abgesagt, aus Anlass des 9. Mai 1945, also der Befreiung von Nazi-Deutschland, begründet, warum er die Ukraine angreifen musste. Und, was haben wir erfahren, es war Selbstverteidigung. Ja, der Westen ist schuld, denn der ist ihm auf den Pelz gerückt, dieses aggressive Verhalten des Westens war es. Naja, eine Analyse der Bilder von Putins Rede lässt Ärzte vermuten, dass Putin krank ist, dass der eine Kortisonakne hat, der ist wohl relativ aufgedunsen, zugekniffene Augen, das Gesicht sehr angespannt und man vermutet, dass er sehr starke Schmerzmittel einnimmt. Das Dumme ist, dass diese Steroide und Medikamente, die er da wohl nimmt, wohl auch Einfluss auf die Psyche der Patienten haben und teilweise auch zu aggressivem und geänderten Verhalten führen können. Olaf Scholz hat dann gestern zum zweiten Mal außerplanmäßig das Wort im Fernsehen ergriffen. Er bezeichnete Putins Ansprache als infam und geschichtsverfälschend. Vermutlich ergriff er das Wort auch deshalb, weil Alice Schwarzer und ein paar Freunde einen offenen Brief gemacht haben, an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Dieter Nuhr, Ranga Yogeshwar und einigen anderen, die einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Olaf Scholz sagte aus meiner Sicht ganz richtig, wir dürfen uns aus Angst nicht lähmen lassen und wir helfen damit, dass die Gewalt ein Ende finden kann. Ich finde zwei wichtige Zitate. Naja, und wen das genauer interessiert, ich fand sehr schönen Kommentar auf dem Brief von Bosetti. Die sagt ja immer, Bosetti will reden. Und die hat diesen Brief von Alice Schwarzer und Co. mit dem Skalpell ein bisschen seziert und die vermeintlichen Motive massiv zerlegt. Sollte man sich mal anhören. Am Ende fand ich ein Zitat, wenn ich mal groß bin, möchte ich auf keinen Fall so werden wie alles. Das fand ich ganz lustig. Also auch wenn das eigentlich ein sehr tragisches Thema ist für alle.
Wer war das?
Bosetti. Kennst du, das ist diese nette junge Dame mit stahlblauen Augen, also wirklich, und die ist sowas von rasierscharf. Bosetti will reden, findest du in der Mediathek, also wirklich eine sehr scharfe Analyse, Wortgewandt in der ZDF-Mediathek findet.
Ich suche mal den Link raus, den können wir auch in die Shownotes packen. Das klingt doch interessant, sehr schön.
Ja, war sehr spannend.
Na gut. Patrick, erzähl mal, was sind für dich so die Themen des Tages? Da gibt es sicherlich auch viele.
Das ist natürlich das allbeherrschende Thema aktuell, der Krieg in der Ukraine und die Reaktion darauf. Ich habe gestern dazu einen Artikel gelesen, ganz gut, der eben gesagt, ich weiß gar nicht mehr wo, dass die Deutschen die Lehren aus dem Kalten Krieg vergessen haben, nämlich dass damals ja die Bedrohung genauso war, wenn nicht noch schlimmer. Ich glaube, Deutschland wäre sogar Schlachtfeld gewesen in den verschiedenen Aufmarschplänen. Aber das Gleichgewicht des Schreckens hat gehalten. Und ich meine, der gestrige Tag hat das wieder ein Stück weit bewiesen. Also das ist eben, Putin hat schon gemerkt, dass er sich zu weit rausgewagt hat. Ja. Und dann ist nochmal sein Kommandoflugzeug nicht geflogen, hatte technische Schwierigkeiten. Ja. Mhm. Also wir dürfen ihn auch nicht überschätzen. Ne? Deshalb glaube ich, gegenzuhalten ist ganz wichtig. Und ich bin immer wieder beeindruckt von diesem ukrainischen Volk und dem Widerstandswillen und der Leidensfähigkeit, das es hat. Ne?
Ja, bemerkenswert.
Na, da möchte ich noch ein Thema des Tages noch hinzufügen, aus der Rubrik, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Schlagzeile auf Spiegel Online, heimisches Öl aus dem Nationalpark. Also es geht um die Ölförderung im Wattenmeer durch die Wintershalldea und die auch Rückendeckung von den Grünen erfährt. Also ich finde es immer interessant zu sehen, wenn jemand dann Realpolitik machen muss, ich verurteile das jetzt auch nicht, und dann tatsächlich mit den, sagen wir, gegebenen Mitteln arbeiten muss und mit den gegebenen Voraussetzungen hantieren muss, dass man dann doch gar nicht mehr so dogmatisch ist, wie man es vielleicht in der Vergangenheit aus einer anderen Position sein konnte. Soweit das eine interessante Schlagzeile. Mhm. Und wir hatten ja mit Patrick Adenauer gesprochen letztes Jahr in der Pandemie mittendrin. Jetzt fühlt sich das ja so an, als sei alles vorbei. Jetzt ist der Krieg dazugekommen. Und wir haben natürlich einen Mega-Effekt, den wir vor einem Jahr in der Form noch nicht hatten, obwohl das fing schon langsam an. Ich spreche von Inflation, ich spreche ganz explizit auch natürlich von Baukosten und all diesen Dingen, die sich da bewegen. Das ist ja selbst eine Branche, die doch sehr, einen großen Boom war die letzten Jahre aufgrund auch der Finanzierungsmöglichkeiten und der Zinssituation, jetzt natürlich auch vor ganz anderen Herausforderungen steht. Patrick, wie stellt sich das für euch dar? Ist das für euch bereits ein Problem? Ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Und wie siehst du die Situation, was Materialflüsse angeht, in dem gesamten Kontext gerade?
Also wir haben eine starke Inflation in unserem Segment sowieso. Die ist jetzt aber nicht getrieben durch die Geldschwemme, sondern durch Materialknappheit. Nicht? Das ist dann jetzt der Trigger gewesen, um die Inflation, die ja vorhergesagt war, auch auszulösen. Und wir merken das daran, dass bestimmte Teile, die wir gekauft haben in Russland oder der Ukraine über Händler, dass die einfach nicht mehr geliefert werden. Primitivstes Beispiel Baustahl. Baustahl hat vor einem Jahr, wir haben in der ganzen Republik Baustellen, wir haben in Hamburg eine, da hatten wir den Baustahl anfangs kontrahiert mit dem Händler für 550 Euro die Tonne und der will heute 1550 haben. Ne? Also eben mal 200% draufgeschlagen. Wir haben uns aber geeinigt auf einen niedrigeren Preis, weil wir auch einen Vertrag hatten und also das und beide Seiten, und das merke ich so, in unserer ganzen Industrie gehen doch einigermaßen partnerschaftlich miteinander um. Jeder versucht, das irgendwie hinzukriegen. Wir zahlen ein bisschen mehr, der geht ein bisschen runter und kann es wieder mischen mit Altbeständen, was weiß ich nicht. Also, und das ist das Tolle an der Marktwirtschaft. Sie geht sofort in den Verhandlungsmodus und versucht auszugleichen, sucht Alternativen. Genauso beim Parkett. Eichenparkett gibt es gerade nicht. Dann muss man eben gucken, dass man ein anderes Material nimmt, dass man andere Bezugsquellen erschließt und, und. Also da ist ein großer Prozess im Gange auf dem Bau allzumal, der sich in täglichen ganz, ganz vielen Einzelschritten deutschlandweit vollzieht, ohne dass da irgendeiner, eine staatliche Hand irgendwas machen kann oder braucht oder muss und auch nicht könnte, sodass sich das anfängt zu regulieren momentan. Dazu also kommt, ist der Markt. Und die Lenkungsfunktion des Preises, ja. Und wenn die Energie jetzt so teuer ist, dann fährt man halt weniger Auto und sucht sich Prozesse aus, die weniger Energie verbrauchen. Ja. Und insofern hat jedes Ding auch sein Gutes. Dazu kommt, dass jetzt natürlich die Zinsen auch noch gestiegen sind. Und das verändert die Bewertung von Immobilien. Nicht so sehr im privaten, im Einfamilienhaus, in der Wohnung. Ich glaube, da bleiben die Werte genau da, wo sie sind. Aber wir werden weniger Käufe, Verkäufe sehen, möglicherweise. Nein, es ist mehr auf Wirtschafts- und Büro-Gewerbeimmobilien. Die gehen den Preis runter, weil da institutionelle große Investoren sagen, wenn ich also jetzt für 3 oder 3,5% eine quasi risikolose US-Staatsanleihe haben kann, dann kaufe ich nicht für 3,5% eine Immobilie, die ich aber bewirtschaften muss.
Ja.
So, also das ist die Situation. Vielfältige Einflüsse. Diese ich glaube, dass viele Projektinitiatoren jetzt etwas in die Klemme kommen. Die haben die Grundstücke teuer gekauft, jetzt steigen die Baukosten und die Zinsen. Das heißt, sie werden sagen, Moment, ich kann mir jetzt nicht leisten, in einen Hochbau zu gehen, zumal ich die Preise nicht fixieren kann. Also wir machen als Bauunternehmen keinen Festpreis mehr. Das heißt also, dann sagt die Bank, da können wir aber nicht finanzieren, müssen viel mehr Eigenkapital legen. Das, glaube ich, kommt jetzt zum Erliegen. Und das wird wieder den Effekt haben, dass weniger gebaut wird, dann können sich die Preise auch etwas entspannen. Auch das ist wieder ein Preislenkungsfunktionsthema. Ja, es ist dann nicht so, wie die Politik gerne hätte, 400.000 Wohnungen, aber es ist nun mal so. Ja. Dadurch reguliert sich das, dann wird das Bauen wieder preiswerter, man hat neue Materialien, andere Bezugsquellen und dann kann es wieder losgehen.
Wir hatten gestern eine Beiratssitzung in Köln, übrigens bei Bauwens. Patrick hatte eingeladen und die Räume zur Verfügung gestellt mit einer Versicherung, in der wir beide im Beirat sind. Und da hat Patrick auch nochmal vorgestellt, was Bauwens eigentlich so macht und wie sich Bauwens über die letzten 50 Jahre, also dramatisch über die letzten 30 Jahre verändert hat. Ihr wart mal in Anführungsstrichen normales Bauunternehmen, heute seid ihr ein Projektträger, ein Projektentwickler. Und zwar, Patrick, du sagst das, ihr wollt der nachhaltigste Bauträger Europas werden. Also einer, der wirklich beim Bauen schon darauf achtet, also da vielen Worte wie Kreislaufwirtschaft, Zirkularität, also Cradle to Cradle, Rohstoffe nicht nur nehmen, sondern schon beim Verwenden überlegen, wie kann ich das später, wenn ich es wieder umbaue, zurückbaue, wiederverwerten. Holz, wir haben viel auch über Holzbau gesprochen, weil einfach Holz CO2-Speicher ist. Vielleicht, Patrick, erzählst du mal, warum geht ihr dieses Risiko ein? Weil das sind neue Technologien, die sind zum Teil teuer und trotzdem macht ihr das und sagt, unterm Strich lohnt sich dieser Aufwand. Wie kommt ihr dazu?
Also die Aufgabe ist ja, mag sie zu 100% richtig sein oder auch nur zu 70%, aber die Aufgabe ist, CO2 zu reduzieren. Das ist, da haben sich alle Akteure drauf geeinigt. Selbst wenn es vielleicht nicht den gewünschten Effekt bringt, es schadet auch nichts, es so weit wie möglich zu reduzieren. Und eine Aufgabe, da kommen wir vielleicht später drauf, ist, dass das natürlich international stattfindet und nicht nur in Deutschland. Da haben wir nämlich nichts gewonnen, weil wir ein Miniland sind. Den Energieverbrauch zu optimieren in Immobilien und unser Leitspruch ist Creating Excellence. Natürlich ist es immer unser Interesse gewesen, als Familienunternehmen und als marktwirtschaftlich denkendes Familienunternehmen ressourcenschonend zu arbeiten. Ich sage nochmal, die Marktwirtschaft ist die ideale Wirtschaftsform, um Knappheiten zu überwinden. Und wenn wir eine Knappheit haben, weil wir nicht so viel CO2 verbrauchen dürfen, dann ist die Intelligenz der Ingenieure angeregt, damit mit der knappen Ressource CO2-Verbrauch optimal umzugehen. Und ich glaube, dass unsere Käufer von Wohnungen beispielsweise, die momentan nur auf den Preis gucken und die Lage, sage ich mal, und die Qualitäten, auf Dauer auch darauf gucken, ist es nachhaltig gebaut und wie sieht die Energieversorgung aus? Und wir widmen uns ja der zweiten Miete sehr stark. Also wir bauen heutzutage eben mit Luftwärmepumpe oder mit Erdwärmepumpe. Wir bauen Photovoltaik ein, treten jetzt schon bei unseren neuen Bauvorhaben und wir entwickeln ja auch Quartiere und da muss man schon im B-Plan anfangen, also ganz, ganz, ganz weit vorne, weil es um die Energieversorgung geht und die Wärmeversorgung. Wir zielen jetzt schon darauf ab, die Energieversorgung unserer Wohnungen CO2-verbrauchsneutral aufzubauen, so dass sie später, wenn die Kosten für CO2 weiter steigen werden, um den Verbrauch zu reduzieren, dass unsere Mieter bzw. Käufer keine steigenden Nebenkosten haben, weil sie total, weil sie nicht preisreagibel sind auf CO2. Also all die Dinge, das nutzt dazu, dass die Immobilien nachhaltiger werden, dass der Verbraucher am Ende einen Nutzen hat davon. Und ich bin fest überzeugt, dass das der Branche insgesamt auch helfen wird. Denn auch bei Steine, Erden, Sand, überall sind die Ressourcen knapp. Und deshalb muss man in diese Kreislaufwirtschaft kommen.
Also ich fand besonders beeindruckend, Patrick, du hast mehrere Projekte dort auch vorgestellt, am Beispiel konkret, was getan wird. Ein Projekt, wo ein ganzer Park auf dem Gebäude entstanden ist, der übrigens öffentlich zugänglich
ist. Ja, er wird entstehen. Das war ein sehr gutes Rendering, ist aber im Bau die Immobilie. Ne?
Mhm. Ja. Ja, und das war fand ich sehr cool. Aber du hast auch gesprochen, dass ihr Gebäude plant, die dann später sogar energieneutral sein werden. Das heißt, die werden genauso viel Energie aufnehmen über Photovoltaik, Wärmepumpen und so weiter. Die werden das dann in Wasserstoff speichern, die überschüssige Energie. Im Sommer hast du davon viel, im Winter hast du davon oft wenig. Und dann kannst du den gespeicherten Wasserstoff zum Heizen nehmen, sodass die Gebäude komplett energieneutral werden könnten. Also ist zumindest das Ziel.
Die Technologie gibt es schon. Auch die Speichermöglichkeit, ob das hochskalierbar ist, das ist momentan in Arbeit. Was aber sicher gehen wird, wenn die Batterietechnologie sich entwickelt, dass man die Energie eben in Form von Batterien speichert. Das Schöne ist, ich bin in einer anderen Firma, in einem Aufsichtsgremium. Dort gibt es eine Tochtergesellschaft, die sie gemeinsam mit einem Spezialisten haben. Die bauen jetzt Anlagen, in denen sie Batterien fast zu 100% recyceln können, und zwar nicht, um daraus eine Parkbank zu machen, sondern um daraus wieder die Rohstoffe für Batteriefertigung zu machen. Und diese Firma wird jetzt mit Daimler-Benz zusammen am Stammwerk in Stuttgart eine solche Anlage aufbauen, weil beim Bau von Fahrzeugen mit Batterien entsteht ein hoher Überschuss und Ausschuss von Batterien, die man dann wegschmeißen und entsorgen muss. Wenn man die aber direkt am Standort seiner eigenen Batteriefertigung möglicherweise dann auch wieder recyceln kann, ne, dann kommt man so langsam in den Kreislauf. Und ich bin sicher, dass die Hersteller der Autos irgendwann auch die Autos wieder zurücknehmen müssen mit den Batterien. Und dann können sie die gleich nehmen und wieder Rohstoff draus machen. Ja. Und zwar in den ganzen Bestandteilen, die so eine Batterie hat. Ja. Und das Gleiche, die gleiche Firma, SMS, wo ich im Aufsichtsrat bin, die hat auch ein tolles Produkt, in dem sie eine Recyclinganlage für Handys und Elektronik schon baut. Da kannst du so ein Handy mit der Hülle und allem reinschmeißen. Das kommt auch zu 96% wieder raus wie vorher. Ne? Das sind gigantische Technologien, die da kommen. Und das Dritte ist, CO2 aus der Luft holen und dann in einem sehr alten Verfahren mit verschiedenen Ingredienzien und natürlich auch Energie zu E-Fuel machen. Da wird eine große Anlage in Rotterdam gebaut. Und mit dieser Anlage soll in 5, 6, 7, 8 Jahren das komplette Flugbenzin für den Frankfurter Flughafen produziert werden. Ja. Also da kommt unheimlich viel und ich finde das immer total spannend. Ich bin total technikbegeistert und all das wollen wir natürlich auch bei uns in unsere Bauten auch einbringen.
Also Patrick, ich fand gestern drei Dinge besonders bemerkenswert, die du gesagt hast. Das eine war, diese Transformation und ihr befindet euch, ihr seid bald 150 Jahre mit Bauwens, also ist schon ein paar Jahre im Buckel und ihr habt euch 4 oder 5 Mal transformiert, komplett neu erfunden und eine Quelle der Transformation war, so hast du das zumindest gestern dargestellt, die Partnerschaft mit Startups, mit anderen Unternehmen, weil du einfach gesagt hast, wir lernen dadurch viel schneller und wir vermeiden vor allen Dingen fehlerhaftes Lernen. Ja. Also das Versuchen Fehler, dann ist halt auch teuer, weil es kostet Zeit und dann unnötige Ressourcen. Ne? Vielleicht erzählst du mal, warum macht ihr das? Weil ihr habt ja sogar einen eigenen Venture-Fonds für Startups, um die euch in euren Technologien beim Bauen helfen, quasi noch enger anzubinden und gegebenenfalls auch davon zu partizipieren. Ne?
Ja, also ich hab angefangen als Unternehmer mit 29. Und bin damals in ein Unternehmen unserer Gruppe reingegangen als Geschäftsführer. Ich war vorhin auf dem Weg, Wirtschaftsprüfer zu gehen und bin dann quasi mit 28 Geschäftsführer geworden. Und dieses Unternehmen, das Stahlbau produzierte, war wirklich strategisch ganz schlecht aufgestellt. Völlig veralteter Maschinenpark, war schon ein bisschen erneuert, aber im Grunde genommen war das alles unperfekt und vor allem eine ganz beschissene Marktposition und immer Notaufträge zu kriegen. Und direkt als ich kam, direkt Verlust gemacht, 10% vom Umsatz im Quartal. Also das war meine Begrüßung. Und dann, deshalb habe ich immer geguckt, wo kannst du lernen, wo gibt es Firmen, die es besser machen. Deshalb ist bei mir ein ganz frühes Unternehmergehen, ist neugierig sein. Immer neugierig sein, gucken, sprechen, reden, was haben andere für Lösungen. Und dann ist mir schon 1990 gelungen, eine Firma aufzutun, die bei mir im Branchenverband war, die im Prinzip die gleichen Voraussetzungen hatte, aber viel besser funktionierte. Ja. Der konnte vorhersagen, was für einen Umsatz er macht, der konnte sagen, was da für eine Marge übrig bleibt und. So, und dann habe ich mit denen ich bin 89 eingestiegen und 90 haben wir schon unser erstes Joint Venture gegründet. Ne. Und dann kam noch eins und noch eins und seither sind wir eigentlich Seriengründer, immer wieder mit anderen. Auch das Thema Projektentwicklung haben wir erst in einem Joint Venture gemacht. Und haben dann daraus gelernt und sind dann immer weiter gewachsen. Und wir haben mittlerweile einige Joint Ventures gemacht, die uns dazu gebracht haben, also auch in die Höhe zu wachsen, größer zu werden, Neues zu lernen. Und als dann das mit den neuen Technologien losging, war ich auch einer der ersten Investoren bei Schlund und Partner. Und Schlund und Partner haben wir dann verkauft auf Bitten der Gründer an 1&1, an Ralf Dobbermuth, den habe ich kennengelernt 1998. So, und dann kamen ja andere Krisen, die uns erstmal beschäftigt haben, aber ich habe das immer weiter getrieben und heute sind wir sicherlich bezogen auf unser Kerngeschäft, sage ich mal, an 10, 12 Firmen beteiligt, aber parallel auch in einer ganzen Reihe von Venture Fonds und anderen Startups, die, muss man sagen, jetzt auch etwas eine Krise haben, alle, weil die Finanzmärkte zugegangen sind. Ja. Die Bewertungen gehen runter. Die jetzt eine Finanzierungsrunde wollten, tun sich schwer. Und da sind wir aber auch wieder ganz Familienunternehmen. Wir sagen, dann bleiben wir natürlich auch dabei. Also da springen wir jetzt nicht weg, wie die amerikanischen Growth-Investoren, die jetzt sagen, das ist ja doch ziemlich nah an Russland und so, also halten uns jetzt erstmal zurück und so weiter.
Nein, ist das so, ja?
Ja, ist so. Das merkst du. Und gerade heute, also wir haben jetzt 2 oder 3 Start-ups, die Finanzierungsrunden brauchen und da leisten wir unseren Teil, damit die weiter existieren können.
Ja, das ist wichtig, weil ich sag mal, Familienunternehmer, das kann man immer sagen, sind halt tendenziell immer schon nachhaltiger, weil sie eher die Langfrist sehen, weil sie natürlich der nächsten Generation, bei euch ist die nächste und die übernächste Generation ja teilweise schon wieder mit im Unternehmen.
Die nächste Generation, die übernächste, die ist noch am Entstehen.
Ne? Ich bin meiner Zeit mal wieder etwas voraus.
Ja. Aber ich bin ja schon die nächste Generation. Also die Generation unserer Kinder kommt dann rein.
Ja, ja. Und das ist natürlich sehr schön und damit ergibt sich natürlich zwangsläufig eine Nachhaltigkeit. Du hast vorhin noch mal ein Thema angesprochen. Ich stresse das immer gerne, weil es inzwischen auch öffentlich wird und wirklich jetzt in die Realisierung kommt. Das ist das Binden von CO2 aus der Luft, quasi dann aufspalten Kohlenstoffe, Wasserstoffe mit einem Elektrolyseverfahren. Oft dann
Fischer-Tropf-Verfahren, ne? Heißt genau, das, ganz ne? alt. Ja.
Und dann machst du Ethanole, Methanole daraus und daraus kannst du dann Kerosin, Benzin und Diesel machen. Und man könnte mit dieser Technologie auch unseren Verkehr in Zukunft regeln. Also der Verbrenner könnte weiterleben. Und was ich natürlich immer propagiere, ich bin ja kein so Riesenfreund der Elektromobilität. Ich sage Elektro da, wo es Sinn macht. Aber jetzt alles auf Elektro umstellen, macht überhaupt keinen Sinn. Alleine wegen den Ressourcenverbräuchen und auch der Speicherkapazität, also der Energiedichte in Batterien, da gibt es einfach noch physikalische Probleme. Die müssen wir erst noch überwinden. Und du sagst jetzt, solche Anlagen entstehen, um zum Beispiel Kerosin für Flugzeuge und hoffentlich, wenn es gelingt, das in großen Mengen zu machen. Ich weiß, dass Shell in Worringen jetzt auch irgendwie, die wollen 2 Milliarden investieren in grünen Wasserstoff. Ja. Also das heißt, das Thema fängt an, gesellschaftsfähig und ökonomisch tragbar zu werden.
Ja, weil die Energie eben teuer geworden ist, also Gas teuer geworden ist. und Gas eben auch Nebenwirkungen hat, wie wir gerade feststellen.
Ja, klar. Christian Lindner redet jetzt von der Freiheitsenergie. Ja, also wir müssen alternative Energien fragen. An der Stelle werde ich dich demnächst mal informieren über ein neues Startup, was wir machen. Da geht es um Algentürme. Da werden aus Algen im Prinzip auch wieder, kannst du nachher Methanole, Ethanole produzieren, kannst aber auch Omega-3-Fette und Öle produzieren. Und kannst daraus Energie machen. Und zwar 365 Tage im Jahr, egal ob es stürmt, schneit, die Wolken verhangen sind. Hochspannend das Thema, was sich da auftut. Man hat mal ausgerechnet, mit 3000 solcher Algentürme könntest du den Energiebedarf der ganzen Bundesrepublik 24 mal 7, 365 Tage sicherstellen.
Wahnsinn.
Ja. Muss man schauen. Also das Tolle ist, Technologie ist der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Ja. Du hast das gestern auch gesagt, die Zukunft, die wird grün, die wird nachhaltig und sie wird digital, hast du gesagt. Ja. Vielleicht sag mir nochmal, warum du so sicher bist, hier mit BIM und den Technologien, die du da quasi seit Jahrzehnten ja tatsächlich auch anwendest, warum du da so sicher bist, dass das jetzt passieren wird und auch passieren kann, auch wirtschaftlich passieren kann.
Also jetzt bezogen auf unsere, ganz einfach auf unsere Branche, BIM gibt es nicht seit Jahrzehnten. Mhm. Seit Jahrzehnten gibt es CAD, aber BIM gibt es erst relativ kurz, vor allem in Deutschland, weil die Deutschen ja immer so ein bisschen in solchen Themen auch ein bisschen zurückhaltend sind, auch die öffentliche Hand. Aber das Ding läuft jetzt.
Vielleicht erklärst du mal den Begriff BIM, weil ich bin mir sicher nicht jeder
zuhört. BIM heißt Building Information Modeling.
Ja.
Und um das mal vereinfacht auszudrücken, früher hat man zwar in zweidimensional, dreidimensional geplant, aber das war wie eine Zeichnung. Ja, die konnte man zwar dann über den Drucker reproduzieren, aber in der Zeichnung wussten die Striche nicht, wofür sie stehen. Und bei Building Information Modeling weiß jeder Strich in einer dreidimensionalen Zeichnung, wofür er steht, was er ist, ob er eine Wand ist, ob er eine Tür darstellt, ob er ein Fenster darstellt. Und er weiß nicht nur, ob er ein Fenster oder eine Tür ist, er weiß auch, aus welchem Material die ist, wie dick die ist, wie die gebaut ist und so weiter und so fort. Das heißt, er weiß auch, wie viel Energie er verbraucht, wenn er gebaut wird. Das heißt, er weiß auch, was er kostet und. Und man baut quasi einen digitalen Zwilling eines Gebäudes. Das hat sehr viele Vorteile. Man kann sehen, wo sind Durchbrüche, wo ist die Planung inkonsistent, was bei zweidimensionalen Planungen oft schwierig ist, gerade mit den Haustechnik, mit den ganzen Rohren und. Kennt jeder, der mal irgendwo auf einer Baustelle war. Das sieht abenteuerlich aus und das kann man optimieren mit BIM. Aber man kann auch ganz anders vorplanen. Wir können damit den Bauablauf besser planen. Wir takten das aus, wir machen Lean Construction. Ja. Und wir wissen, also wenn wir einen Bau starten, wissen wir im Vorhinein, nehmen wir an, der läuft über 100 Wochen. Wir wissen genau, was in welcher Woche auf der Baustelle passiert und welche Handwerker mit welcher Besetzung da sind. Und wir können natürlich sehr schnell reagieren, wenn wir sagen, also wir das und das können wir jetzt nicht einsetzen, wir müssen umschwenken, dann ist eine Umplanung sehr leicht. Und man kann aus dieser ganzen Planung auch Stücklisten generieren, und so weiter und so fort. Und wir können natürlich heutzutage auch den Energieverbrauch simulieren, der rauskommt aus der Verwendung, aus dem Gebrauch und der Inbetriebnahme des Gebäudes.
Ja.
All das konnte man vorher nicht. Und deshalb hilft uns Building Information Modeling ungeheuer in der Reduktion der Baukosten, in der Reduktion der Zeit, in der Vermeidung. Lean-Philosophie ist Vermeidung von Knappheiten.
Ja.
Und Überwindung von Knappheiten und vor allem Vermeidung von Abfall, von Ausschuss.
Ja. Verschwendung.
Ja. Ne? Ja. Verschwendung, genau. Ja. Von Verschwendungsvermeidung. Ne? Und das hilft ja allen. Und Verschwendung nicht nur beim Bauen, sondern auch später beim Betreiben der Immobilien.
Ja. Ne? Und das ist ja was, du hast das gestern als grauen CO2-Ausstoß und den grünen. Ne? Der graue, der entsteht in Form von Beton, vom Erstellen des Gebäudes. Und der grüne, das ist der, der nachher im Gebäude entsteht. Und was viele Menschen heute übersehen und auch, glaube ich, noch viele Bauträger, dass der graue, da guckt man genau hin und versucht, was zu machen. Aber der grüne ist ja nachher teilweise deutlich über dem.
Viel höher über die Lebenszeit.
Gebäude, im Laufe von 50 oder 100 Jahre, was das dann verbraucht. Und da fand ich es ganz spannend, dass du sagtest, ihr wollt darauf hinzielen, dass man in wenigen Jahren nicht nur energieneutral, also im grünen Bereich sehr positiv ist, sondern dass die Gebäude sogar noch Energie produzieren, also einen Überschuss irgendwann.
Das nennen wir im Fach Chinesisch Net Zero. Ja? Ja. Das heißt also, dass wir das, was wir an grauen CO2 brauchen, um das Gebäude zu erstellen, durch grüne Energie, die das Gebäude produziert, nachher auszugleichen. Und das nennt man dann Net Zero, so ähnlich wie E-Fuel. Ja, man holt CO2 aus der Luft, produziert E-Fuel und wenn es dann beim Fliegen verbrannt wird, dann entsteht wieder CO2 und Wasserstoff, also Wasser, also völlig neutral. Ja. Man hat genau das CO2 wieder in die Umwelt eingesetzt, eingebracht, was man vorher ausgeholt hat. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ob das am Ende gelingt, werden wir sehen. Aber wir sind jetzt schon so weit, dass wir alle neue Bauten, die wir erstellen und planen, und B-Pläne, dass wir das CO2 des Verbrauchs von 37 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr reduzieren können, jetzt schon auf 17 Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter. Und die graue Energie, die graue CO2 können wir von 10 runter schon Richtung 5 Kilogramm pro Jahr bringen. Das sind schon wesentliche Fortschritte. Das waren jetzt low-hanging fruits. Ja. Der nächste Schritt wird dann härter werden. Und da kommen dann so Batteriespeicher, da kommt Wasserstoff ins Gespräch. Also alle möglichen Themen muss man jetzt untersuchen und gucken, was ist nachher die beste Methode, um ein Gebäude energieautark zu machen.
Ja. Aber Patrick, das, was du gerade beschrieben hattest, diese, ich sag mal, BIM und was ihr schon alles quasi projizieren und modellieren könnt, das ist jetzt alles schon Realität, ja? Also das heißt, diese Bauformen bis hin zu einem, ich nenne es jetzt mal Blockheizkraftwerk mit Wasserstoff, das gibt es alles heute schon.
Das gibt es schon, aber noch nicht groß skaliert. Es gibt die Erdwärmepumpen, es gibt die Luftwärmepumpen, aber es gibt noch nicht das in dem Sinne neutrale Gebäude, das schon genügend Energie selbst produziert, um ganz autark zu laufen. Ja. Das gibt es ehrlich gesagt eben noch nicht. So in dem Wohnungsbau, wenn du sagst, da wird eine Apartmentlageanlage gebaut, da gibt es das noch nicht. Es gibt es sehr reduziert. Ne? Und wir arbeiten dran. Also ein Beispiel ist, wir haben hier in Kölner Norden planen wir gerade eine Anlage. Dort benutzen wir die Wärme des städtischen Abwassers, das immer eine bestimmte Temperatur hat. Und das nutzen wir als Energieträger für die Wohnanlage. Nicht? Das kostet gar nichts, ja, nur die Leitung dahin und die Technologie einzubauen. Ne?
Ja, aber das zeigt mal wieder, was heute möglich ist, einfach weil die Technologien heute vorhanden sind. Ne? Ja. Es ist so, wie Patrick sagt, natürlich noch nicht alles so ausgereift und verprobt, dass man sagen kann, da kannst du gleich 500 Wohnungen mit bedienen. Aber die Basistechnologien, also für kleinere Objekte, sind ja schon da und sind auch schon aus dem Experimentierstadium heraus. Und jetzt geht's wirklich in die Skalierung, in die Skaleneffekte im größeren Bau.
Vielleicht da noch eins. Wir haben uns auch beteiligt bei einem Start-up, das heißt Edifion. Und die optimieren den Energieverbrauch, den Ressourcenverbrauch in bestehenden Gebäuden. Die haben sich aber jetzt nicht spezialisiert auf Einfamilienhäuser, sondern auf Large Scale, also große Bürogebäude, Industriegebäude. Und die schaffen es, aus dem Stand heraus mit künstlicher Intelligenz die Systeme so zu optimieren, dass man mit ganz, ganz geringen Investitionen seinen Energieverbrauch deutlich senken kann. Ja, 10, 20, 30 Prozent oft. Warum ist das so? Weil die Anlagen bis gestern, sage ich mal, alle nach Standard-DIN-Normen gebaut wurden.
Ja.
Und die sind immer überdimensioniert. Ja. Das muss man sich vorstellen wie bei der Statik. Okay. Wir haben ja in Deutschland die Statik des Gebäudes, wird so gerechnet, dass das Gebäude einer bestimmten Windsituation standhält, einer gewissen Schneelast in der Region und dem durchschnittlichen Erdbebenaufkommen. Ja. Also all diese Dinge. Und dann wird alles mal zwei genommen, ja, um ganz sicher zu sein. Ja. So. Und so ist das da auch ungefähr. Ne? Aber jetzt muss man gucken, also dass man nicht vielleicht nicht alles mal zwei nimmt, sondern vielleicht nur 20% mehr Kapazität hat. Das reicht dann auch. So, und das kriegt man heutzutage auch nur mit den heutigen Technologien hin. Und dazu muss man ganz viele Datenpunkte nehmen in Gebäuden. Ja, die gab es früher nicht, die Datenpunkte. Die ganze Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für ein Gebäude ist schlichtweg früher nicht eingebaut worden. So, und das kann man heute dann nachziehen. Und daraus ergeben sich ganz andere Verbrauchskennwerte, als sie im Plan beschrieben sind, in den DIN-Normen. Und das auszunutzen machen wir mit diesem Edifion. Und die können sich natürlich vor Aufträgen kaum rechnen, kaum retten. Ne?
Da solltest du uns mal einen Kontakt herstellen. Die wären auch mal was für unseren Podcast. Wir hatten vor ein paar Wochen die Green Engineers hier. Das war auch ein Ingenieurbüro aus München, die eben auch so Planungsmodelle machen, welche Baumaterialien man zum Beispiel besser verwendet. Ne? Weil die Fehler werden ja bei der Planung gemacht, ne? Und der Fehler in der Planung kostet dich nachher Faktor 100 oder 1000, um ihn wieder zu beheben. Ja? Das ist ja auch das Thema bei BIM. Ich selber bin morgen in Frankfurt auf der Big Data World. Da halte ich zwei Vorträge. Einmal einen Vortrag, warum Big Data oder warum Nachhaltigkeit ohne Big Data gar nicht geht, ne? Weil wenn ich nicht messen kann, wenn ich es nicht erfassen und dann digitalisieren und vernetzen kann, dann kann ich es auch nicht automatisieren und nicht managen. Ja? Ja. Das heißt, das, was wir heute, was du als BIM bezeichnest, manche Leute sprechen ja im Moment vom digitalen Zwilling, du selber tust das auch. Ich spreche manchmal vom Metaverse, weil letztendlich alles, was wir tun, die Welt wird eine digitale Kopie bekommen. Und wir werden viele Dinge in dieser digitalen Kopie simulieren können, die uns dann in der realen Welt hilft, Ressourcen zu schonen. Ja, also Energie, Rohstoffe, irgendwelche Materialien, aber auch Abfälle und so weiter. Und das Verständnis dafür beginnt jetzt gerade und diese Big Data World morgen in Frankfurt. Es werden 40.000 bis 50.000 Besucher, ist eine Riesenausstellung, erwartet international, wo es nur um Daten, Datenerfassung und da wird über alles gesprochen. Da wird über die Bauwirtschaft, über die Automobilindustrie, die Energieversorger, die Banken und Versicherungen, weil da ist so viel zu tun und so viel Chance, so wie du sagst, mit einfachen Hebeln, die ersten 10%, 20%, 30% sind ja oft noch einfach zu holen, einfacher als man glaubt. Die nächsten wird dann knifflig. Ja, da muss man ein bisschen mehr Gehirn einschalten.
So ist das. Da muss man eine Leiter haben, um höher in den Baum zu steigen. Ne? Also muss man sich erstmal bauen. Ne?
Genau, genau. Mhm. Naja, aber das ist so eine Erfahrung, die ihr schon lange gemacht habt, und aber die natürlich auch daran liegt, ne? Ich sag mal, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ja. Und wenn der Chef so tickt oder die Chefs in eurem Fall, ihr seid ja zwei Brüder, die den Laden da schmeißen, und die so, ich sag mal, Sehnsucht oder ja Neugierde für die Technologien entwickeln, dann passieren auch unten drunter im Unternehmen die richtigen Dinge. Ne? Das ist halt, die brauchen, der gute Einfluss wird dann da spürbar sozusagen, oder die Neugier wird spürbar.
Ich würde gerne noch ein, zwei Fragen sprechen. Stellen zu den Zeiträumen, Patrick. Wie schätzt du das denn ein? Also wir haben ja gesprochen, es gibt jetzt, sagen wir mal, ganze Blocks, die so gebaut sind, ganze Quartiere, die schon so geplant werden, dass sie also zumindest mal energie- oder CO2-neutral sind. Was glaubst du, bis sich das so in die Breite durchsetzt? Über welche Zeiträume sprechen wir? Über 10 Jahre, über 5 Jahre, über 15 Jahre? Was ist so dein Gespür dafür, bis sich das wirklich so zum neuen Normalen entwickeln wird? So ein komplett durchgesteuertes Haus, sei es jetzt alt, sei es jetzt neu, mit einer Batterie im Keller oder irgendeiner anderen Form von Energiespeicherung. Wie viele Generationen brauchen wir dafür noch?
Also das ist wie immer bei der Exponentialität. Es wird erstmal noch ein mühsamer Weg sein. Also weil du musst vorstellen, wir bauen jetzt hier in Köln-Rodenkirchen ein neues Quartier. Also wir stellen gerade eins fertig. Das ist begonnen worden vor Jahren, denn Planung und so weiter und so fort. Ja. Jetzt planen wir ein paar Meter weiter ein neues Quartier. Da sind wir jetzt in der Vorplanung und machen den quasi vorhabenbezogenen B-Plan. Wir bekommen dann nächstes Jahr Baurecht. Momentan wohnen da noch Flüchtlinge. So, vorher waren Künstler da, die mussten jetzt raus wegen der Flüchtlinge, haben wir der Stadt zuliebe gemacht. Und Dann wird nächstes Jahr gebaut und fertiggestellt. Also sagen wir mal, 23 starten wir mit dem Bau. Das sind, ich sage jetzt mal, 300 Wohnungen. Ja. Und die ersten Wohnungen werden dann Ende 25 fertig. Und die insgesamt die Maßnahme vielleicht Ende 27. So. Mhm. Dann hast du eine Anlage, die nach modernsten, heute bekannten Technologien gebaut ist. Mhm. Und wenn man jetzt mal sieht, nehmen wir an, das passiert jetzt überall in der Republik. Jedes Jahr wird 1% des Bestands neu gebaut. Und das kannst du dir ausrechnen, bis der ganze Bestand durchgetauscht ist, dauert das eigentlich 100 Jahre. Ne?
Ja.
Den Altbestand kannst du jetzt optimieren, aber den komplett mit Batterien und allem auszutauschen, das wird sehr lange dauern. Ich glaube aber, auf dem Weg, und jetzt kommt wieder die Digitalität und die Exponentialität. Erstmal ist das ja, entwickelt sich das Exponentielle unterhalb des Linearen. Mhm. Irgendwann kommt der Schnittpunkt, wo die Linearität eingeholt wird von der Exponentialität und sie geht dann darüber. Und dann werden auf diesem Weg wird es auf einmal preiswerte Batterien geben. Es wird findige Ingenieure geben, wie ein Startup, an dem wir beteiligt sind, das Häuser CO2-neutral macht, indem sie alle möglichen Baustoffe dran setzen und mit Wärmepumpe und Solar und allem drum und dran in einem Bausatz quasi, um ein Einfamilienhaus bauen, ein Klassiker. Es werden also wieder Ingenieure und Wissenschaftler werden wieder Dinge entwickeln, mit denen das dann hoffentlich schneller geht, sodass man also auch den Altbestand umrüsten kann. Aber wir haben auch gestern gesagt, da steckt eine Menge drin, aber wir sollten auch nicht überinvestieren an der Stelle.
Genau.
Ja. Du kannst das ja mal bringen, Karl-Heinz, ne, dein Massenvergleich. Ne?
Ja, wir hatten gestern in dem Beiratsmeeting nochmal darauf hingewiesen, also Deutschland produziert etwa 2% des CO2-Ausstoßes weltweit. Das waren im Jahr 2019, also im Jahr vor der Corona-Krise, 730 Millionen Tonnen CO2. 50 Millionen Tonnen übrigens wurden eingespart zum Vorjahr. Also da sah man, die Initiativen fangen an zu wirken. 150 Millionen Tonnen kamen von den 730 noch aus der Kohleverstromung. Also die könnten wir weghaben. Aber das Problem ist, also erstens wissen wir, es geht nicht so ganz einfach. Und zweitens, jeden Monat gehen in Indien und China 1 bis 2 Kohlekraftwerke an den Start. Und die werden in den nächsten 20 Jahren 200 bis 500 Milliarden Tonnen CO2 emittieren. Ja, das heißt, den gibt's noch gar nicht, diesen CO2, der da gerade an den Start geht. Und wenn du dann überlegst, dass wir 150 Millionen Tonnen einsparen, was sicher erstrebenswert ist, aber dann wird dir klar, welches Missverhältnis da besteht und warum wir unbedingt darauf achten sollten, dass die Chinesen und die Inder nicht die gleichen Fehler machen, die wir früher gemacht haben. In der Industrialisierung haben wir es ja auch so gemacht. Unser Wohlstand kommt aus der Verfügbarkeit von günstiger Energie und günstiger Mobilität. Und das hatten wir gestern dann auch mal diskutiert im Beiratsmeeting. Und mir war aber noch eins aufgefallen und wichtig, Patrick, du hast dann auch was Wichtiges gesagt, nämlich wie schwierig das Bauen, ihr baut ja nicht nur in Deutschland, ihr baut A bundesweit und B international bis hin nach Amerika. Und du sagst, alleine in Deutschland, die 16 Länder, jedes Land hat eigene Vorschriften, eigene Bauvorschriften. Vielleicht erzählst du mal, wie sowas dann auch Innovation verhindern kann, einfach weil es so komplex wird. Ne?
Also, einfaches Beispiel Holzbau. Holzbau war als erstes in Hamburg dann mehrgeschossig möglich. In Nordrhein-Westfalen lange nur 4-geschossig oder 3 bis 4. In Hamburg schon deutlich höher, 10, 15, 20 Geschosse. Und da sind viele Jahre vergangen, bis die gleichen Regeln in Nordrhein-Westfalen für den Holzbau gelten wie in Hamburg. Und so gibt's für alles Mögliche Spezialregelungen, wie groß eine Sozialwohnung sein kann und welche Materialien und ob du das oberste Geschoss, das ist ja meistens dann auch nur ein Halbgeschoss vom B-Plan, ob das Dreiviertel zurück muss oder die Hälfte zurück muss und. Also jede Landesbauordnung hat ganz eigene Regeln. Mhm. Und selbst wenn du irgendwo eine innovative Lösung hast, da darfst du sie nicht überall einsetzen. Das blockiert auch an vielen Stellen den elementierten Bau und den Bau in Modulen. Alle sagen ja, wir müssen bauen, preiswerter machen, müssen Module bauen und so. Ja, das ist ja leicht gesagt, aber dann hast du auch ein Gebäude, was eben nicht komplett individuell geplant werden kann. Dann schreit aber die Architektenschaft aus und sagt, Moment, das geht ja gar nicht. Ja, wo bleibe ich denn? Ja, ich muss doch auch damit zu tun haben. So, also das ist in Deutschland ganz, ganz schwer, die Modularität, die immer gefordert wird, auch umzusetzen. Und da auch da ist es so, das ist in jeder Stadt, in jeder Kommune, überall ist das anders. Ne?
Ja. Übrigens an der Stelle nochmal ein Einwurf, weil wir gerade über das Thema Energie gesprochen haben. Energie war ja in den letzten Jahrzehnten sehr preiswert. Das Gas aus Russland hat damit quasi auch Innovation verhindert. Das müssen wir uns klar machen, weil der Gas so gesponsert war, die anderen Kosten wurden quasi externalisiert und Photovoltaik, Wärmepumpe, die lohnte sich nicht, weil das Gas so günstig war. Ja. Jetzt, wo wir den Konflikt mit der Ukraine haben, und da muss man sagen, vielleicht ist der Krise doch auch wieder die Chance, ne, nämlich Chance, die Dinge nochmal zu bewerten, zu überdenken. Das Wort Krise kommt ja aus dem Altgriechischen und heißt genau beurteilen, bewerten, entscheiden, ja. Mhm. Und wir müssen jetzt die Krise nutzen oder die Katastrophe, weil für die Menschen in der Ukraine ist es wirklich eine Katastrophe, was da passiert, um dann zu neuen Energiekonzepten zu kommen und zu erkennen, es gibt andere Energien. Und jetzt, ich bleibe nochmal bei dem Thema Sonnenenergie. Jedes Jahr fallen 2,2 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesem Planeten. Und wir brauchen alle Menschen zusammen 22.000 Terawattstunden, also etwa ein Zehntausendstel. Und wenn wir also nur die Sonnenenergie vernünftig nutzen würden, und mit Intelligenz geht das, da bin ich fest davon überzeugt, zum Beispiel indem man dann Ethanole, Methanole macht, hier CO2 aus der Luft bindet, dann bräuchten wir keine fossilen, wir bräuchten kein Öl, kein Gas und könnten mit der Sonne, mit Wind und sonstigen verfügbaren Energien die Erde und alle Menschen mit Energie versorgen. Ne? Ja. Und auf den Wegen müssen wir uns halt jetzt machen.
Genau. Ich war ja auf der Singularity University vor 3, 4, 5 Jahren. Ja. Und damals sagte schon der Ramesh Nam, der das Thema Energie da vorgetragen hat, der sagte, ich glaube, 2 Tage, also das entspricht ja locker dem, was du gesagt hast. Also 2 Tage den Energieeintrag der Sonne genutzt, ist die Erde komplett mit Energie versorgt. Ne?
Ja. Und das müssen wir einfach verstehen. Und wir müssen dafür auch wieder größer denken. Ne? Ja. Manche sagen, wir denken zu groß. Ich sage, die anderen, die träumen vielleicht zu klein. Ja, ja,
weil genau, so ist das. Ne? Dazu gibt es auch noch was Interessantes. Im Prinzip ist die Sonnenenergie ja Kernfusionsenergie. Mhm. Und es gibt in dem Unternehmen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, auch Kontakt, aber sind sie nicht selbst beteiligt, aber an einer neuen Forschung. Mhm. Und zwar Dual-Fluid-Reaktoren, die Kernenergie schurkensicher und katastrophensicher bauen können, Anlagen, die bestehende Kernbrennstäbe nutzen, die Energie, die hat ja ungeheure Energie, die strahlen ja ewig.
Ja,
ne?
ja.
Diese Energie, die verbrennen die, holen die Energie raus und dann haben die nur noch eine Halbwertszeit von 50 Jahren. Also die können den Schrott verwerten und nutzbar machen. Ja. Und weitere Reaktoren, die eben nur strahlbares Material erstellen, was was weiß ich, 50 Meter strahlt und auch nur ganz kurz. Also auch da darf es keine Denk- und Forschungsverbote geben. Ne? Auch das muss auch die grüne Fraktion lernen. Ein blindes Ausschließen von der Nutzung von Kernenergie nutzt uns auch nicht. Ich glaube, es war ein Fehler in Deutschland, zu schnell aus der Kernenergie auszusteigen, die ja bei uns nun ordentlich abgesichert ist. Dadurch haben wir ein viel größeres CO2-Problem. Und mit Energie, also auch besser natürlich, wir nutzen die Sonnenenergie, aber mit Energie kann man eben auch Wasserstoff produzieren und damit auch Energie speichern. Ne?
Ja.
Aber nochmal, du hast vorhin gesagt, ja, du bist gegen die Batterie oder sagst, du beurteilst das Thema Batterie als insofern kritisch, als dass es einen enormen Ressourcenverbrauch hat. Also wenn wir in die Recyclingsfähigkeit von Batterien kommen, ist das schon besser. Ich habe den Ola Kalenius, mit dem ich auch zusammen im Unternehmerkreis bin, gefragt, nachdem wir das neue Werk besichtigt haben bei Mercedes. Das ist toll. Die produzieren Elektroautos und Verbrenner auf dem gleichen Band. Und wenn die irgendwann mal keine Verbrenner mehr produzieren, brauchen sie ihre Produktion nicht umstellen. Ne? Also das ist schon sehr innovativ. Und da habe ich gefragt, ja, wie ist es denn mit Wasserstoff? Ihr setzt ja so auf Solarenergie. Und der sagt eben, ja, der Weg von der Sonne, der Energie der Sonne auf den Reifen, also auf die Umsetzung der Energie in Bewegung nach vorne, die hat eine Effizienz von 93%. Während das Umwandeln von Energie in Wasserstoff und dann wieder Verbrennen im Auto hat nur eine Effizienz von 30-35%.
Ja.
Deshalb sagt er, wird der Pkw künftig nur noch solargetrieben funktionieren, also nur mit Energie.
Elektrisch.
Und bei LKWs und so wird das anders sein, ne? Weil da brauchst du eine höhere Energiedichte, wird man es anders produzieren. Ja. Aber wenn du den Wasserstoff grün produzierst mit reichlich vorhandener Sonnenenergie, dann ist auch wieder überhaupt kein Problem. Ist gar kein Problem. Ne?
Patrick, du sagst das genau richtig. Das ist auch meine Kritik. Wir gehen immer davon aus, dass wir zu wenig Energie haben. Wenn du aber sagst, Sonnenenergie ist unlimited da, wir haben einen Energieüberschuss, dann spielt es gar keine Rolle, dass die Effizienz bei der Übersetzung von Sonne in Methanol in E-Fuel nur in Anführungsstriche 30% beträgt, weil so what, ja, Sonne, die scheint jeden Tag wieder und du hast die Energie. Also insofern, dann relativiert sich das Argument und wir müssen halt auch wissen, eine Batterie hat ja selber auch schon mal einen Huckepack, also ein Auto, so ein Mittelklassewagen zu produzieren heißt 8 Tonnen CO2, eine Batterie etwa nochmal 4 Tonnen on top. Und die 4 Tonnen, dafür musst du schon mal 20.000, 30.000 Kilometer gefahren sein, um den Vorteil dann wieder rauszufahren. Ne? Also, und die Infrastruktur, ne? Wo kommen denn die Ladestationen hin? Wer reißt die Straße auf? Wer flickt die wieder? Ne? Die Infrastruktur für synthetische Treibstoffe wären unsere Tankstellen. Also da ist alles vorhanden. Ja. Ein Kilometer Elektrokabel wird ja aus Kupfer gemacht, heißt etwa 3 Tonnen, 1 Tonne Kupfer und 3 Tonnen CO2. Nur bei Erstellung des Kupfers. Ne? Und also das sind alles, deshalb, es ist nicht so einfach, wie es scheint. Aber ich finde es immer gut, es gibt nicht den einen Weg, den entweder oder, es gibt den und, the power of und. Wir müssen immer mehr gucken, wie wir beides tun können. Ja?
Also ich habe den Eindruck, wir kommen da langsam auf die Zielgerade. Ja, also einerseits, was das Bedürfnis der Menschen angeht und die Einstellung und die Offenheit dafür, dazu auch gleich noch in unseren Tops und Flops. Mhm. Ich glaube, die Menschen sind bereit dafür, fast schon egal zu welchem Preis, ja. Die Technologien, die sind da, sie werden jetzt erprobt und quasi in Reihe oder in Serie gebracht, inklusive aller Digitalisierung, sodass wir, Karl-Heinz, hoffentlich erleben wir das noch, ne? dass quasi unsere Häuser, unser Leben und unsere Fortbewegung zumindest mal neutral ist für den Planeten, auch wenn es nur in Anführungsstrichen unsere 2% an diesem Planeten ausmacht. Aber ich wittere dann natürlich auch schon Potenzial, um das Erdachte, Kreierte und ingenieursmäßig Verkaufbare dann auch als einen neuen Exportschlager unserer Volkswirtschaft dann auch zu sehen. Ja. Also sehr, sehr erkenntnisreich. Wir kommen zu unserer Abschlussrubrik wieder zu den Tops und Flops der Woche. Wir müssen alle pünktlich raus, haben wir vorhin festgestellt. Ja. Karl-Heinz, auf die Schnelle. Ich kann es mir schon denken, aber bitte, Tops und Flops der Woche bei dir.
Also, erstens ist das Wetter klasse und es bleibt auch noch ein paar Tage so. Und wir sind im Moment aktuell in Paris. Wir haben hier den Geburtstag meiner Frau, Priska, gestern gefeiert, der ich auch von dieser Stelle nochmal ganz lieb zum runden Geburtstag gratulieren. Den wievielten darf ich nicht sagen, glaube ich. Dann werde ich gesteinigt. Und Und sie hat diese Woche eine Pop-Up-Galerie hier in Paris. Und Paris ist halt wunderschön. Und wie gesagt, heute Abend kommen viele Freunde und Sammler zur Eröffnung, zu einer Vernissage. Naja, und es gibt noch einen Flop, das ist das Elend dieses Krieges für die Menschen in der Ukraine. Und da sollten wir immer dran denken. Und ich glaube auch, wir sollten auch an das Elend der Menschen in Russland denken, ne? Weil die sind ja genauso von Putin geschlagen, sozusagen, ne? Weil was der seinen eigenen Leuten antut, das wird ja auch noch weitreichende, wahrscheinlich Jahrzehnte Konsequenzen für die Russen haben, nur weil ein Spinnerter irgendwelche falschen Steroide nimmt und dabei ein bisschen aggressiv scheinbar wird. Aber naja, das ist mein Flop.
Patrick, was sind für dich die Tops und Flops der Woche?
Also mein Top ist heute, dass ich heute Abend zu Gast habe eine sehr nette amerikanische Geschäftspartner, mit denen wir toll unterwegs sind in den USA mit gemeinsamen Projekten. Und es ist immer wieder eine Freude, die auch mal nach Europa zu holen. Und die machen sehr, sehr gerne mit uns die Geschäfte, die können ja auch mit amerikanischen Finanziers, also Projektentwicklern, Asset Manager und so weiter zusammenarbeiten. Mhm. Aber nein, sie lieben das Europäische und das macht Spaß, die dann hier auch durch die Republik zu begleiten zu unseren verschiedenen Anlegern auch. Also das, da freue ich mich drauf und ich sehe das immer auch als alles auch Wirtschaften international als ein Stück Völkerverständigung in dem Sinne. Und ja, also diese Woche ist jetzt, also ich weiß viel anders als diese Ukraine-Sache und Herr Putin fällt mir auch nicht als Flop ein. Ne? Mhm. Ich sehe die Welt meistens positiv und bin mal sehr gespannt, aber auch, was am nächsten Sonntag uns die Wahl in Nordrhein-Westfalen bringt. Ob das ein Top oder ein Flop ist, das wäre
auf jeden Fall interessant, auf jeden Fall.
Bleibt spannend, liebe Leser.
Ja, so ist das.
Genau. Dann möchte ich noch kurz ergänzen, Tops und Flops der Woche, die hängen wieder eng miteinander zusammen. Mhm. Ich bin vor kurzem in so ein Rabbit Hole gefallen auf YouTube, wo es um Akkus geht, um Photovoltaik und dieser ganze Markt, wie der sich in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat. Das ist irre. Also die Menschen bezahlen Preise für Anlagen, die da geht's lange nicht mehr um Wirtschaftlichkeit und um Amortisation innerhalb von 10, 15 Jahren. Also das ist irre, was da momentan aufgerufen wird. Was aber gut ist, also es ist eine sehr starke Nachfrage da. Auf der anderen Seite auch diese Selbstbau-Community, die sich dann in China Akkus bestellen und wirklich sehr mutig, sehr experimentelle Dinge in ihren Keller stellen, wo ich mir auch sage, ob das so eine gute Idee ist. Aber was das Ganze ja zeigt, dass da enormer Erfindergeist wirklich, da sind Ingenieure dabei, da sind Wissenschaftler dabei, die enormes Wissen ins Netz stellen zu dem Thema, wie kann ich denn meinen Solarstrom am besten speichern und wie kann ich es mir auch leisten. Also das sind so Dinge, das ist für mich ein Top, dass sich da so viele Menschen wirklich aber auch technisch und wissenschaftlich fundiert extrem gut austauschen. Aber andererseits natürlich auch ein Flop wie das momentan. Aber gut, das ist die Marktwirtschaft, preislich durch die Decke geht. Aber auch das haben wir gelernt, wird sich wieder regulieren. Die Lieferketten, die Nachfragen und das, was Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen, wird sich alles wieder in normale Gegenden bewegen. Insofern, ich möchte das Zitat nochmal wiederholen von Patrick vorhin. Marktwirtschaft, das ist die ideale Wirtschaftsform, um Knappheit zu überwinden. Und insofern wird sich alles am Ende regeln. Wir wünschen allen eine gute Woche. Sonnenschein, Gesundheit und hoffen wir, dass wir bald wieder friedliche Zeiten sehen. Alles Gute, danke für die Zeit.
Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss zusammen. Ciao.
Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.